Ich will mit dem Thema fortfahren, was wir die letzten Wochen hatten, nämlich mit dem Wort Gottes über das Beten. Erste Vers heute, den wir zusammen lesen, ist aus dem 1. Timotheusbrief. Erste Brief, 2. Kapitel. Ich lese ab Vers 1. Und wir lesen einmal das ganze Kapitel. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Verkündigt alle, die im Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer, und einer ist dieser zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wenn ich bestellt worden bin als Herold, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Heiden in Glauben und Wahrheit. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände auflegen, ohne Zorn und Zweifel und Überlegung. Desgleichen auch, dass die Frauen in bescheidenen Häusern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterwürdigkeit. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und wie ein guter Peter. Sie wird aber gerettet werden, ihm Kinder bilden, wenn sie bleiben und glauben, dass Liebe und Heiligkeit mitsitzen kann. Es gibt ja bestimmte Kapitel in der Bibel, die haben nur ein Thema. Ganz berühmt ist 1. Korinther 13, das ist das Thema die Agape-Liebe. Das hat also die Liebe, die Agape, die Liebe Gottes und die Liebe untereinander zu geben. Und dann anderes Beispiel, Jesaja 58 ist das Kapitel über das Fasten. Und 1. Korinther 14 ist das Kapitel über das prophetische Reden. Und hier dieses Kapitel, 1. Timotheus 2, das Kapitel über das Beten. Es gibt noch viele hundert andere Stellen, die sich mit dem Gebet beschäftigen. Deswegen kann man das in einer Predigt auch nicht fertig machen mit diesem Thema. Aber dieses Kapitel ist das Gebetskapitel. Das Erste, was auffällt, es gibt verschiedene Arten des Betens. Wie viele werden hier aufgezählt? Wo ist eure Bibel? Ich sage das nicht. Jeder soll zu Gottes seine eigene Bibel mitbringen. Wenn nicht, kann er sich gerne hier eine leihen. Hier werden im ersten Vers gleich 4 unterschiedliche Arten des Betens aufgezählt. Das sind nicht alle, aber das ist schon mein Anfang. Was bedeutet Flehen? Das erste Wort.
Was wir von jemandem bitten.
Das fehlt.
Oder wem würde ich sehen, persönlich als ein inständiges, anhaltendes Beten. Eigentlich leise vielleicht.
Warum steht das am Anfang?
Das ist wie eine Last bekommen, um dringend für eine Sache zu beten.
Das ist das Erste, was man macht, wenn man ganz verzweifelt ist.
Ich denke, das ist wirklich die erste Art, wie man überhaupt beten lernt. Im Deutschen gibt es ja dieses Sprichwort, Not lehrt beten. Flehen kann man eigentlich am besten verstehen, wenn man so ein kleines Kind hat.
Aber hier steht Flehen ganz schwach.
Ja?
Wenn ich da Übersetzung sagen, dass einfach Fragen. Das ist logisch.
Das ist.
Lehen eigentlich ist ein starker.
Ja, das ist ein ganz starkes Wort. Lehen hat von der Bedeutung her dieses bedrängende, nervende, was Kinder haben. Je kleiner ein Kind ist, umso schwerer lässt sich das beruhigen, wenn es was haben will und das nicht sofort bringt. Und ich denke, fast alle Menschen haben diese Art des Betens eigentlich als Start ihrer Gottesbeziehung. Wenn man richtig in Not ist, wenn wirklich Druck auf unserem Leben ist, haben wir zwei Möglichkeiten. Ich bin heute Morgen nämlich durch unsere Lesung zu Hause auf diese zweite Möglichkeit gestoßen. Im Propheten Hosea, Kapitel 8, finden wir das, dass das Volk Gottes in seiner Not Gott nicht sucht, sondern auf seinem Lager heult. Und ich sage uns das mal als Warnung. Wenn wir in großer Not Gott nicht suchen und Gott nicht anrufen und nicht flehen, dann bleibt uns nur, dass wir uns hinlegen, Kopf zur Wand drehen und heulen. Es gibt ja ein paar berühmte Beispiele dafür. König Ahab, als er nicht gekriegt hat, was er wollte, nämlich den Weinberg von Naboth, geht nach Hause ins Bett und legt sich und dreht den Kopf zur Wand. Das ist deswegen so gefährlich, weil wir in solcher Situation empfänglich sind für ganz böse Ratschläge. In dieser Situation kommt seine Frau nämlich zu ihm und sagt, was legst du hier rum? Und dann, wahrscheinlich, weil sie sonst noch mehr genervt hätte, erzählt er, was eigentlich den Druck bei ihm hervorruft. Dann sagt er, steh auf, die anderen Jammerlappen, du bist schließlich der König. Ich will dir sagen, was du machen kannst. Hol dir ein paar freche Männer, die sollen falsches Zeugnis über den sagen und dann kannst du ihn verurteilen und dann kriegst du das, was du brauchst. Und er macht das so. Und sein Problem ist gelöst. Das ist das Gefährliche. Wenn wir nicht lernen, bleibt eigentlich nur solcher zerstörerischer Weg. Es gibt noch einen anderen König, der auch seinen Kopf zur Wand gedreht hat. Der hatte vorher wenigstens gejammert. Genau, ich wollte fragen, wer war das? Horst hat schon die Antwort gegeben, das war der König Hiskia. War krank, hatte ein Krebsgeschwür. Gott schickt den Propheten Jesaja zu ihm, sagt, mach alles in Ordnung, bestimme den, der deine ganzen Sachen erben soll. Du wirst ja. Selbe Reaktion eigentlich, wie bei Ahab. Ins Bett, Kopf zur Wand, aber dann kommt was anderes aus seinem Mund raus. Oh Gott, ich hab dir doch immer gedient. Und am Ende stoppt Gott den Propheten, sagt, geh nochmal zurück und sag ihm, er hat noch 15 Jahre. Wenn wir also lernen wollen, wie Flehen aussieht, kann man Jesaja 38. Diese erste Form des Betens muss uns allen vertraut werden. Auch diese Notgebete oder Stoßgebete, wie das so landläufig heißt, gehören zur Kategorie des Flehens. Wir haben viele Beispiele auch in den Psalmen. O Gott meines Lobes, schweige. Oder die Klagelieder von Jeremia. Es sind Flehensgebete. Die zweite Kategorie sind Gebete. So ist das neutral beschrieben. Was ist der Unterschied? Können wir in vielen Psalmen als Beispiele lesen. Gebete können ganz kunstvoll sein, wie zum Beispiel Psalm 119. Das hat eigentlich fast einen lyrischen Charakter oder Charakter eines Gedichtes, weil immer 8 Verse mit demselben Buchstaben beginnen und dabei das gesamte hebräische Alphabet berücksichtigt wurde. Zu den Gebeten gehört als vielleicht berühmtestes eben auch das Vaterunser. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Da war das freie Gebet das eigentlich Normale. Und ich habe meine ganze Jugend über gedacht, ein Gebet abzulesen oder vielleicht ein Gebetsbuch zu nutzen, das ist alles nicht richtig. Echt, bis ich dann als junger Christ in solche tiefe Not geraten bin, dass ich keine eigenen Worte habe. Und mit einem Mal dankbar war, dass es aufgeschriebene Gebete gibt, die genau diese Worte finden, die meinem inneren Zustand entsprechen.
Ich habe in einem christlichen Buch gelesen, das Wort Vater ist ganz wichtig, das zum Beten. Hm.
Ja. Es sind ja auch viele Lieder solche Gebete. Ne?
Das zu den Gebeten, was ist ja nicht etwa aufgezählt, gehören zum Beispiel die Psalmen. Fast alle Psalmen kann man auch singen. Das wird jetzt an einer anderen Stelle im Kolosserbrief gesagt, dass wir Gott
loben sollen mit Psalmen.
Lobliedern und geistlichen Liedern. Lobliedern und geistlichen. Deswegen ist diese Aufzählung von diesen vier Arten des Betens noch gar nicht vollständig. Das gehören tatsächlich die Psalmen und die geistlichen Lieder wenigstens auch mit zu den Gebeten. Und die Loblieder kann man dann bei den Danksagungen einordnen. Die dritte Art des Betens sind Fürbitten. Sagt eigentlich das Wort schon, zumindest im Deutschen. Für jemanden zu beten, Fürbitten. Was das bedeutet, kann man am besten verstehen von, bei der Geschichte aus dem Evangelium, wo die vier Männer den einen Gelähmten bringen, um ihn zu Jesus zu tragen, aber das Haus, in dem er predigt, ist so voll, dass sie keine Chance haben, sich da durchzuquetschen. Und ich denke, die Leute, die da waren, waren auch ein bisschen böse und werden sich gedacht haben, wir waren eher da. Und solchen Krüppel, der so viel Platz braucht, lassen wir überhaupt nicht durch. Und diese vier Männer machen was ganz Freches. Die gehen auf das Dach nach oben, kratzen das auf, lassen die Brocken von dem Lehm dort einfach durchfallen auf die Leute unten. Auf diese Weise wird so viel Platz, dass sie den Mann nach unten lassen können und er landet direkt vor ihm. Gott sei Dank ist Jesus vor 2000 Jahren gekommen. Heutzutage, bis die Leute fertig werden, werden erstens die Polizei und zweitens die Versicherung da. So, als dieser Mann vor Jesus landet, geht die Geschichte auf eine faszinierende Weise weiter. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, sterben. Das ist Fürbitte. Und hier wird eine Sache deutlich. Das werden wir nämlich nachher im zweiten Abschnitt nochmal finden. Beten geht nicht nur mit Worten, sondern gebetet werden kann auch mit Taten. Finde ich faszinierend, hat mein Glaubensleben, als ich das verstanden hatte, radikal verändert. Ich war so aufgewachsen, dass ich verstanden hatte, dass Beten immer eine Frage der richtigen Worte ist. Und ich habe mich einige Jahre meines Christseins immer bemüht, genau die richtigen Worte zu finden, um so zu beten, dass Gott mich höre, bis ich die Bibel besser kennengelernt habe. Und dann habe ich verstanden, auch, das hängt auch damit zusammen mit meiner eigenen Vaterschaft, weil Gott ja unser Vater ist. Ich reagiere ja auch nicht nur auf mein Kind, wenn es die richtigen Worte findet, um mich zu beeinflussen, sondern, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie ich das verstanden habe, Leo, meine Tochter aus Amerika, war ganz klein, und hat sich immer bemüht, alles genau zu machen, was ich ihr gesagt habe. Schon mit 2 Jahren, mit 3 Jahren, ganz am Anfang nicht. Da haben wir richtig miteinander gekämpft. Aber als dann klar war, wer der Chef ist, sich bedingungslos mir unterstellt und mich ganz ernst genommen. Und das habe ich gewertet, wie betet. Wenn ein Kind immer hört, und zwar nicht nur, solange ich daneben stehe, sondern auch wenn ich weg bin. Und wenn ich zurückkomme und ich merke, es macht genau, was ihr gesagt habt. Und natürlich gelingt nicht alles mal, ist was kaputt gegangen oder so. Aber das Kind versteckt das nicht, sondern dann hat es Hörer. Und das hat mein eigenes Verständnis über das Beten vollkommen verändert. Und ich habe mit einem Mal begriffen, dass mein Tun vor Gott mindestens genauso wichtig ist, wie mein Reden. Und das Fürbitte, und so etwas lernt man eben auch in einer Familie mit mehreren Kindern, ganz große Wirkung hat. Einmal hat eines meiner Kinder mich ganz doll geärgert. Ich war so zornig. Ich bin richtig explodiert. Dann war die Beziehung kaputt. Dann kommt eine jüngere Schwester zu mir, als ich mich ein bisschen beruhigt hatte, die immer gemacht hat, was ich sage. Und hat Dann ruhig zu mir gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du gerade meine Lieblingsschwester rausgeschmissen. Und schon war die Tür offen. Ich kann doch das Kind, was immer tut, was ich sage, nicht bestrafen, weil ich ihre Lieblingsschwester, die berechtigt meinen Zorn auf sich gezogen hat, dauerhaft von mir trenne. Versteht ihr? So funktioniert Fürbitte. Vielleicht ist einer unserer Brüder oder Schwestern so daneben getreten, dass er Gottes Zorn auf sich gezogen hat. Dann sind wir, die wir in seinen Wegen laufen, immer noch in der Möglichkeit, uns für denjenigen einzusetzen. Und das macht wirklich Türen auf. Und genauso, wenn jemand krank ist oder wenn jemand unter Druck ist, wenn jemand selber eine Sache nicht schaffen kann, dann sind wir herausgefordert zu führen. Und das Vierte sind Danksager. Ich frage mich, warum steht das ganz am Ende?
Damit wir es doch nicht vergessen. Und das Letzte ist eher das, was wir nicht vergessen.
Das ist das Leichteste. Das fängt an mit Wehen.
Also, ist das das Leichteste?
Naja, dass ich mit Wehen, das ist, fällt unter Leichtesten. Also wir jammern ja am Anfang einpassen, am ehesten, am schnellsten. Und dann geht es für Gebete.
Ja.
Und dann für Bitte, das muss man natürlich, das ist schon eine Steigerung im Lernprozess. Ja. Ist dann so, das vergisst man schnell, weil das nimmt man schnell.
Eigentlich denkt man, ist doch Danksager und das Einkasten. Aber es ist noch gar nicht so. Auch das berichten die Evangelien. Da sind 10 Leute ganz todkrank, ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Sie rufen Jesus an, er hilft ihnen und macht sie alle gesund. Nicht sofort. Er erwartet von ihnen Schritte des Glaubens, nämlich sich auf den Weg zu machen. Die Priester waren damals verantwortlich, festzustellen, ob jemand diese Krankheit hat oder gesund geworden ist. Und als sie noch krank waren, schickt er sie hin und sagt, geht dorthin, zeigt euch den Priestern. Die machen das wirklich und unterwegs werden sie gesund. Einer von 10 kehrt zurück zu Jesus und bedankt sich. Und der Herr Jesus wundert sich darüber. Er fragt, sind nicht 10 reingeworfen, wo sind denn die anderen noch? Hier in der Region sind ungefähr 200 Leute schwerst abhängige Menschen frei geworden zum Alkohol. Wie viele sind denn heute noch dabei und zeigen ihre Dankbarkeit? Es sind sogar noch ein paar weniger als 20. Das Verhältnis hat sich bis heute nicht geändert. Wir haben in den letzten Jahren mehreren hundert Flüchtlingen teilweise extrem intensive Hilfe gebracht. Ungefähr 200 sind in der Gemeinde getauft. Viele haben Kirchenasyl gekriegt. Für andere haben wir die Familienangehörigen nachgeholt. Ein paar wenige haben uns die Kosten erstattet. Noch ein paar schicken ihre Freunde und Bekannten, wenn die Probleme haben. Aber diejenigen, die wirklich dankbar sind und diese Arbeit unterstützen und uns das auch mal dauerhaft erleichtern, kann man an 2 Händen abzählen. Von den Alkoholikerfamilien gibt es ein paar wenige, die heute auch noch nach 20 Jahren Spenden geben. Von den Flüchtlingen, denen wir geholfen haben, gibt es außer ihrer Familie niemanden. Das ist schon erstaunlich. Nee. Deswegen stimmt das, was meine Tochter gesagt hat. Das Danksagen ist wahrscheinlich das Schwierigste. Ich merke das vor allem daran, dass ich selbst nicht nur Gott gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber oftmals Danke sage. Und das nicht aus Höflichkeit, sondern aus ganzem Herzen. Und ich merke, dass ich damit immer wieder Menschen irritiere, dass sie überrascht sind, dass sich jemand bedankt. Deswegen sollte unsere normale Lebensregel und Gewohnheit sein, untereinander und Gott gegenüber Dankbarkeit auch auszudrücken. Dass das also unsere Lebensregel und unsere Gewohnheit ist, Dankbarkeit gegenüber Gott und anderen Menschen auszudrücken. Warum ist das so wichtig?
also ich finde, das produziert Freude und Freude gibt Energie und Energie gibt der neue Vitalität.
Ich denke mal, das ist auch mal dieser Stopp, mal zurückzublicken, was gut geworden ist und dafür Danke zu sagen.
Und noch was Wichtiges.
Ich denke, dass wenn man ist nicht dankbar wegen einer Sache, dann kann nicht die nächste auch passieren. Weil durch die erste Dankbarkeit kann die nächste Freude auch kommen, die nächste Winter auch gut werden.
Das ist der Punkt, weil das Danken eine Art des Betens ist. Und weil genau das, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass nämlich das Danken die Tür ist für die nächste Erhörung und für die nächste Erwartung an Gott und für die nächste Freude und für die nächsten Schritte. Ich bin immer traurig über die Menschen, die Erfahrungen mit Gott machen und dann irgendwann zufrieden sind und dieses Verhältnis zu ihm einschlafen. Normalerweise, und so ist uns das auch an vielen Stellen gesagt, ist der Glaube eben keine Situation, sondern ein Weg. Und wir lesen zum Beispiel Jesaja 40:41, dass die Gottesfürchtigen von Kraft zu Kraft schreiten. Für viele ist der Glaube eine Nothilfe in einer großen Lebenskrise. Ich werde seit Monaten von ungläubigen Anwälten immer wieder damit geärgert, dass sie mir sagen, ach, diese Konvertiten, ist doch nicht ein einziger, der dabei bleibt, wenn er es positiv hat. Bis jetzt kann ich sagen, Gott sei Dank, die größere Zahl derer, die bei uns gläubig geworden sind, gehen diesen Weg weiter. Auch wenn sie gekriegt haben, was sie wollten. Aber tatsächlich muss ich beobachten, nicht jeder bleibt in dieser Dankbarkeit. Und deswegen wird bei vielen irgendwann diese Beziehung zu Gott schwächer und die Verbindung zur Gemeinde auch brüchig. Aber das gilt genauso für alle einheimischen Christen. Diese Ermahnung gilt allen Gläubigen. Sage Gott Dank alle Zeit für alles. Erst wenn wir das wirklich in unserem Alltag praktizieren, haben wir unsere Lektion über das Beten gelernt.
Was ich noch sagen wollte, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mal dankbar für Sachen ist, für die man denkt, eigentlich nicht dankbar sein zu müssen. Also auch Sachen,
die unangenehm sind.
Unangenehm, ja, aber auch, dass man dafür dankbar ist. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, dann ist noch was, woraus ich was lernen kann. Oder, okay, dann ist es mal was, wo ich sage, okay, also muss ich mal dem lernen oder irgendwie so. Ne? Also ich glaube, auch das vergisst man, dass man mal nicht so schöne Sachen dankbar sein kann. Thank you.